Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast dreht sich um das Thema Immobilie. Ich bin hier zu Gast gewesen auf der Jahresauftakt-Roadshow von Invesco und habe mir eingeladen, Henrik Häusler, er ist Immobilienspezialist bei Invesco Real Estate, beim europäischen Immobilienteam, stationiert in München. So haben wir gesagt, soll was sagen. Ja, lieber Häusler, es hat mich sehr gefreut, was Sie heute erzählt haben. Es hat mich auch sehr interessiert, weil Sie so ein bisschen übergeordnet mal über den Immobilienmarkt in Europa gesprochen haben. Jetzt sind Sie studierter Architekt, beziehungsweise haben das mal angefangen. Kommt man vom Architekten, vom Architekturstudium, dann hin zum Immobilienspezialisten? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein darf. Sehr spannend und gleich auf Ihre Frage eingehend, was ist da los gewesen, wie ist das passiert? Also ganz kurz nur als Detail, ich habe das Architektur auch abgeschlossen, genauso wie mein angeschlossenes BWL-Studium. Hintergrund, der war das große Interesse an Immobilien an sich, / Architektur, klar. Aber wie in allen Disziplinen und im Leben ist es so, dass man auch neben der Begeisterung auch Talent braucht. Ich will mir das jetzt gar nicht zwingend absprechen, aber es war nicht in dem Maß vorhanden, wie ich es für nötig erachtet hätte, um dort gewisse Erfolge feiern zu können. Anders war es bei den finanziellen Aspekten des Themas. Das hat mich dann nicht nur sehr stark interessiert, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich da auch, ich sag mal, Mehrwert generieren kann und bin dann da durch von der Architektur praktisch zum Immobilieninvestment gegangen, durch das BWL-Studium.
Und jetzt sind Sie ja schon viele Jahre im Markt, das kann man glaube ich so sagen. Sie sind Immobilienspezialist, das Thema Europa treibt Sie um. Wenn wir jetzt den Immobilienmarkt anno 2023 mal anschauen, was ist denn so Ihr Status quo, wenn Sie den Markt heute beobachten? Ich glaube, die letzten 2-3 Jahre waren schon sehr anders, besonders. Die Situation ist heute auch eine andere, die Zinsen sind eine andere, die Märkte sind in einer anderen Konstitution. Vielleicht geben Sie uns mal ein paar Insights aus Ihrer Sicht.
Ja, sehr gerne. Also erstmal als Bestätigung zu Ihrer Aussage, ich bin seit knapp 20 Jahren dabei sozusagen, mache Immobilieninvestments im Wesentlichen in Europa, aber auch in Teilen global. Und man kann, wie Sie richtig gesagt haben, definitiv feststellen, dass die Märkte jetzt, sagen wir mal vereinfacht, anders sind. Mhm. Was ist da anders? Zum einen hinsichtlich der letzten 20 Jahre kann man sagen, es gibt wesentlich mehr Marktteilnehmer. Mhm. Es ist wesentlich mehr Liquidität und Interesse im Markt. Im Umkehrschluss bedeutet das, der Markt ist sehr viel transparenter, sehr viel breiter. Manche sagen sehr viel professioneller, das stimmt auch in dem Sinne, klar, das Interesse ist größer, mehr Liquidität vorhanden, das ergibt natürlich aber auch auf der anderen Seite mehr Sicherheit, nicht? Die Informationstransparenz ist höher, das ist generell erstmal eine interessante Entwicklung und jetzt auf den kurzen Vergangenheitszeitraum bezogen, gab es natürlich jetzt oder gibt es nach wie vor ein Ende einer relativ langen, stabilen Dekade in Form von aktuellen Verwerfungen, sehr volatile Zinsentwicklungen sind da ein Beispiel. Die allgemeinen Themen, die jeder von uns täglich in der Presse mitbekommt, was jetzt die Weltwirtschaftsentwicklung als auch die lokalen Auswirkungen im europäischen Gesamtmarkt angehen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Immobilien als Investmentklasse.
Und der Zins ist natürlich etwas, was die maßgebliche Größe ist. Mir hat neulich jemand gesagt, okay, das Parkhaus, was jetzt vor 5 Jahren geplant wurde, wird noch fertig gemacht. Aber die Frage ist, stelle ich ein zweites daneben bei 5% Zins?
Richtig.
Ist das auch die Frage aller Fragen, die Sie so ein bisschen umtreiben momentan?
Die Frage direkt treibt uns jetzt nicht in der Form um. Bei uns ist es natürlich so, wir machen die Firma, die Invesco, macht direkte Investitionen in kommerzielle Immobilien weltweit seit knapp 40 Jahren. Das heißt, wir haben natürlich per se schon mal ein sehr, sehr großes, etabliertes Portfolio, ich denke, größtenteils gut positioniert in den jeweiligen Märkten und vor allen Dingen auch ein sehr starkes eigenes Team. Also wir machen die wesentliche Wertschöpfung in-house, wie man sagt, also nicht zwingend über Berater, sondern eben selbst. Das ist erstmal eine sehr gute Voraussetzung, um stabil am Markt zu agieren. Aber jetzt auf das Thema Finanzierung bezogen, ist es so, dass wir die Objekte, die wir haben, in der Regel sehr langfristig gesichert, fix finanziert haben, sodass wir von der Situation, die Sie angesprochen haben, dass ich jetzt ein neues Projekt anfange oder eine bestehende Projektierung vielleicht noch nicht in Gänze festgezurrt habe und mich jetzt frage, soll ich sie denn wirklich umsetzen oder nicht? Das sind nicht zwingend Fragestellungen, die der Markt sicherlich hat, aber die wir jetzt im Speziellen als stabiler, etablierter Bestandshalter in der Form glücklicherweise nicht haben.
Und Sie machen keinen Kompromiss bei der Lage, das habe ich für mich mitgenommen. Und das wiederum ist eine wichtige Information, unter anderem auch für Stiftungen, die sich mit ihrer Immobilienquote gerade beschäftigen. Das sind so Informationen oder so Zurufe, die uns erreichen.
Ja.
Lage ist schon etwas, die ist halt in bestimmten Fällen auch überhaupt nicht austauschbar. Die gibt es genau dieses eine einzige Mal und das ist das Besondere.
Ganz genau. Und das ist auch generell erstmal, würde ich darauf antworten wollen, dass es gibt per se jetzt keine schlechten Lagen in dem Sinne. Ja? Es gibt nur Unterschiede zwischen den Lagen. Denn eine Lage, die vielleicht weniger etabliert ist, die gewisse Chancen erwarten lässt, die kann natürlich sehr lukrativ sein, wenn sich diese Sachen, die Annahmen bewahrheiten und man dort bereit ist, das Risiko einzugehen, um diese Chancen wahrzunehmen. Jetzt auf uns bezogen ist es so, dass wir andererseits eher fast ausschließlich in sehr etablierten Lagen zu finden sind. Das heißt also, wir haben ein relativ konservatives Profil. Wir versuchen jetzt nicht in allen Marktphasen die allerhöchste mögliche Rendite in Randlagen und in risikoreicheren Objekten zu finden, sondern sind dort zu finden, wo Märkte etabliert sind, wo die Infrastruktur schon vorhanden ist, wo im Umkehrschluss das Risiko sehr gering ist und auf der anderen Seite die Liquidität sehr hoch.
Macht das auch was mit der Rendite im Sinne von, dass das schon eine vielleicht ein Stück weit noch sogar planbare, sichere Rendite ist? Die ist zwar vielleicht ein bisschen niedriger, das muss nicht so sein, aber sie ist auf jeden Fall planbarer.
Ganz genau. Das ist genau das Risiko-Rendite-Profil, was der größte Teil unserer Investoren von uns umgesetzt sehen möchte. Das heißt, in jeder Marktphase eine stabile, attraktive und positive Rendite natürlich. Ne?
Und jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag, das fand ich ganz spannend, so ein bisschen in Bezug hergestellt, auch zum Thema ESG. Natürlich interessieren sich momentan alle Kapitalinhaber für das Thema ESG, weil sie es müssen.
Ja.
Sie werden gefragt, auch Stiftungen werden seit diesem Jahr gefragt, willst du nachhaltig anlegen? Sie machen ein Häkchen dran.
Ja,
ich möchte nachhaltig anlegen. ESG im Immobilienbereich ist aber nicht ganz so einfach wie bei Aktien oder Renten. Ist es eine Art Gamechanger? Und Sie haben ja ein paar spannende Beispiele mitgebracht, dass sich darüber natürlich Renditepotenziale sogar noch heben lassen, weil sich eine ESG optimierte Immobilie besser vermieten lässt, ist das so?
Absolut. Ich würde das gerne einfach in der Form beantworten. Ein Beispiel, ein typisches Beispiel aus unserem Portfolio ist ein Büroobjekt am Boulevard Haussmann in Paris, was wir unlängst für einen langen Zeitraum fix an eine große etablierte französische Investmentbank firmiert haben als deren Hauptquartier in Paris. Das war ein Objekt, man kann das so ein bisschen, kennt man das aus dem Privaten in Paris, nicht diese schönen hausmannischen Fassaden, wenn ich das richtig ausspreche. Und auch dieses Objekt war genau so eins. Über unser Netzwerk wussten wir, dass der damalige Eigentümer, der jetzt nicht zwingend ein Immobilieninvestor war, aber dieses Objekt im Bestand hatte, an anderer Stelle Liquidität benötigt. Wir haben, das hatte ich ja vorhin gesagt, sehr große etablierte Teams in jeweiligen Märkten, die ein entsprechendes Netzwerk haben. Und deswegen völlig bar jedes Maklernetzes wussten wir von der Situation dieses Eigentümers und haben gesagt, guck, über den direkten Kontakt mit dem ins Gespräch gekommen, gesagt, so schau, wir können da relativ kurzfristig auf Basis unseres Renommees auch eine gute Liquidität anbieten. Im Umkehrschluss haben wir die Ressourcen, unseres Kapital, das Potenzial des Objektes auch vollständig zu entwickeln, sage ich mal, weil das für den Bestandshalter nicht zwingend nötig ist, denn die Lage war so gut, ohne größere Weiterinvestitionen konnte der da einen vernünftigen Ertrag zumindest.
Aber dieses Thema ESG hat es jetzt eben gebraucht,
um es dann weiter. Ganz genau. Aber das ist immer das technische Know-how, das Netzwerk mit den Behörden, die Umsetzungsstärke eines Immobilienteams, wie wir es eben haben, das war dort nicht vorhanden. Wir haben das Objekt dann eben entsprechend günstig einkaufen können und haben dann nämlich genau, jetzt komme ich auf das Thema ESG endlich, dann natürlich uns den Markt angeschaut und in solchen hochpreisigen Mietlagen sind natürlich in der Regel nur Unternehmen zu finden, die dort, um kompetitiv sein, ihr Business zu machen, wie jetzt in dem Fall die französische Investmentbank, die selber sehr hohe Klimaziele bereits jetzt schon haben. Und ein wesentlicher Aspekt, um diese Ziele zu erreichen, ist eben, oder sind die Flächen, in denen sie ihr Geschäft tätigen, und dass diese eben ESG-konform sind. Mhm. Das Gebäude, was ich beschrieben habe, hatte natürlich abgesehen von der optischen Attraktivität in der Hinsicht eigentlich nichts.
Mhm. Also das heißt, was hat man dann da gemacht?
Da haben wir im Prinzip das Gebäude komplett entkernt, die denkmalgeschützte Fassade stehen lassen, innen drin ein komplett neues, modernes, auch von der Aufteilung der Flächen her, modernes Gebäude reingebaut, wenn man so will. 50% energieeffizientere Fassade, 3 zusätzliche Stockwerke oben im Staffelgeschoss auf das Objekt nochmal drauf bauen können, wenn man das so platt sagen kann. Und auch eine Grauwassernutzung als eigentlich mehr oder weniger an der Stelle als Pionier in dem Markt anbieten zu können. Also ein sehr hoher ESG-Wert, sehr hoher flexibler Nutzenwert und entsprechend dann eben auch eine sehr, sehr hohe Miete erreichen können.
Die Stelle. Wahrscheinlich auch daraus resultiert, dass das natürlich jetzt auf dem neuesten Stand ist.
Korrekt.
Und das wird auch noch eine Weile auf dem neuesten Stand bleiben, so wie ich es richtig jetzt
ganz mitgehe. Ganz genau. Wir haben in der glücklichen Situation, dass ich sag mal, alle Objekte, die jetzt hochmodern, ESG-konform an den Markt kommen, einen sehr viel längeren Aktualitätsaspekt behalten werden, als Objekte, die noch vor 20 Jahren gebaut wurden, einfach weil technisch da sehr viel weiter sind. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt natürlich aufgrund der Ansprüche dieser bonitätsstarken Mieter in diesen hoch nachgefragten Märkten, Leerstände von unter 2%, ist es so, dass wir hier natürlich auch die Kosten sehr viel besser amortisieren können. Ja? Und der Unterschied ist dann selbst in Paris schon sehr stark zu anderen Standorten wie La Défense beispielsweise, was man eigentlich sagt, das ist doch ein guter Standort. Nicht im Vergleich zu Boulevard Haussmann. Ja, also ich denke mal, La Défense, da sind die Leute doch eher incentiviert, vielleicht zu Hause zu arbeiten, wenn nicht entsprechend infrastrukturstarke und Freizeitangebot plus Peer-Gruppen-Verfügbarkeit am Boulevard Haussmann ist ein ganz anderes Profil. Nicht? Da ist die Nachfrage extrem hoch.
Jetzt
gerade auch ESG-Flächen natürlich, ne, weil das dann Unternehmen sind, die das benötigen.
Jetzt sprechen Stiftungen momentan viel darüber, dass sie ihre Immobilienquoten anheben wollen. Gibt es so die eine oder andere Umfrage? Ja, wir wollen ein bisschen mehr machen. Sie sind jetzt ein Spezialist für europäische Immobilien. Ja. Ist der europäische Immobilienmarkt dabei, sagen wir mal, in so eine Art Pause einzutreten? Ist er nach wie vor spannend? Ich entnehme Ihren Ausführungen, dass es nach wie vor ein sehr spannender Markt ist, der vielleicht sogar noch ein Stückchen spannender wird im Zuge dieses ESG-Themas. Ist das so? Also
definitiv.
Schuster bleibt bei deinen Leisten, das heißt, europäische Immobilien zu machen. Europäische Immobilienquote ist für viele Stiftungen in Deutschland einfach mal ein sagen wir mal das Naheliegendste, deswegen frage ich.
Nein, also definitiv sehr spannend sogar. Ich hatte ja, wir hatten eingangs ja gesagt, ich bin seit 20 Jahren knapp, zumindest nicht ganz, dabei, kenne logischerweise auch die Entwicklung vor und während der Finanzkrise.
Das heißt, Sie können vergleichen, ne?
Auch im Nachgang ganz genau. Und ich denke, unabhängig von dem, was also meine Firma tut, ist das ein Zeitraum, wo ich in dem Bereich Refinanzierungsthematiken, ESG-Konformität mit einhergehenden Kosten und Renditeaussichten oder eben Amortisationsaspekten oder eben auch dem Thema, dass Bestandshalter sagen, wenn ich das Gebäude denn jetzt noch in den nächsten 2 Jahren zu einem adäquaten Preis in Bezug auf mein IRR-Ziel, also mein Renditeziel nicht habe, los, ist natürlich eine spannende Phase jetzt für Leute oder Firmen, Investoren, Manager, die Eigenkapital stark sind und die Eigenkapital stark sind und an der Stelle jetzt natürlich sich die Chancen, ich sag mal, rauspicken können, weil es kommt jetzt so, dass sehr viele Verwerfungen dadurch stattfinden. Also ich sag mal, wie gesagt, insbesondere Eigentümer mit Refinanzierungsthemen oder eben mit Objekten, die nicht den neuesten ESG-Standards entsprechen.
Was passiert denn mit Objekten, die nicht ESG-saniert werden können? Das ist ja zum Beispiel eine spannende Frage, oder wo das einfach schwierig ist.
Ja, das hat zwei Aspekte. Erstens habe ich natürlich im Wesentlichen Nachfrageabschwung bei diesen Objekten, da sie in der Regel nicht für bonitätsstarke Mieter in Frage kommen, die Klimaziele erreichen müssen, weil das durch diese Objekte eben sogar negativ beeinflusst werden. Und zum anderen, da sind wir noch ein bisschen, ich sag mal, in einer Vorreiterrolle, weil das einfach auch kommerziell gerade noch so spannend und wir natürlich technisch gut aufgestellt sind, aber ich denke auch mittelfristig wird das regulatorisch noch auch kommen, dass da man sich nicht mehr selbst entscheiden kann, ob man das ESG-konform anbieten will oder nicht, sondern einfach auch der Regulator das dann fordert. Und dann bin ich natürlich mit solchen Objekten, die diese Aspekte nicht erfüllen und oder eben auch gar nicht ermöglichen, da die einhergehenden Kosten nicht durch die erzielbare Miete gerechtfertigt werden, die werden noch mal stärker verlieren. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich jetzt im Markt Objekte finde mit motivierten, aus verschiedenen Gründen motivierten Verkäufern und ein starkes etabliertes Team habe, das eventuell Anpassungen und Wertsteigerungen beispielsweise Thema ESG oder Flächeneffizienz im Allgemeinen umsetzen kann, dann bringe ich diese Objekte in einen Markt, wo die Nachfrage extrem hoch ist, das Angebot extrem gering ist, noch mal geringer wird. Thema Baukosten etc.
Die Städte fragen ja auch nach Verdichtung nach. Also Richtig. Da gibt es ja auch eine Nachfrage Richtig. Proaktiv. Ja.
Genau.
Insofern spannendes Feld nach wie vor bei der Immobilie. Und wenn wir vielleicht zuletzt die Frage noch Richtung Renditekorridor nochmal richten. Wir haben jetzt immer so, weiß ich, 2, 3, 4%. Das ist schon was, wo man realistischerweise auch drinbleiben würde in den nächsten Jahren.
Verallgemeinert gesagt, es ist richtig. Also für etablierte, gut positionierte, eben nicht, sagen wir mal, Latifonds, sondern Boulevard Haussmann, Portfolien, natürlich auch Logistik und Wohnen dabei in der Diversifikation. Sicherlich, da wird es sicherlich noch aufgrund allein schon der Ausschüttungsrendite 3 bis 4% und Wertsteigerungen sind dort auch natürlich logischerweise nach wie vor möglich. Aber ganz besonders in dem Feld Value Add, wie wir sagen, also Private Equity Strategien, die jetzt selektiv eben sich die Objekte im Markt suchen, wo die jetzige Eigentümer eben Schwierigkeiten, starke Schwierigkeiten haben und man selber eben dort. Und dann reden wir natürlich sehr schnell über zweistellige Renditen.
Also auch da, ich habe für mich zum Immobilienmarkt immer, habe ich zwei Sätze gelernt. Einmal Lage, Lage, Lage. Erstens und zweitens, keine Immobilie ist wie die andere, beziehungsweise Immobilie ist nicht gleich Immobilie. Haben Sie ein bisschen bestätigt. Ich danke Ihnen sehr, dass wir ein bisschen reinleuchten konnten mal in den Immobilienmarkt in Europa. Henrik Häusler, Immobilienspezialist bei Invesco Real Estate, stationiert in München. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank meinerseits. Super.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast hier auf unserem Blog auf stiftungenstärken.de.